Fahrenwald-Stories, der Podcast aus Hannover-Fahrenwald.
Stories aus Fahrenwald.
So vielfältig wie der Stadtteil.
Fahrenwald-Stories.
Unterschiedliche Themen, unterschiedliche Stimmen.
Mit Fahrenwald-Stories den Stadtteil neu entdecken.
Ohren auf, Fahrenwald.
Herzlich willkommen zu Fahrenwald Stories und unseren Folgen rund ums 60-jährige Jubiläum des Freizeitheims Fahrenwald.
Vielen Dank.
Danke.
Ich habe heute drei Gäste, die alle das Freizeitheim wirklich aus den ersten Jahren kennen, als Besucherinnen, Besucher, Nutzerinnen in verschiedenster Hinsicht. Darüber werden wir uns heute unterhalten. Jürgen Seifert ist hier. Wir haben uns zufällig getroffen auf einer Ausstellungseröffnung des Fotoclubs Linden hier im Haus. Und da hatte der Herr Braulich mir aber schon gesagt, dass Sie hier das Haus aus den 60er Jahren kennen.
Ja.
Ja, herzlich willkommen. Helmut Knocke, wir kennen uns, weil Sie aktiv sind im Geschichtskreis Fahrenwald und Sie ja auch schon mal in unserem Adventskalender-Podcast was aus Ihrer Nutzung der Bibliothek als Jugendlicher erzählt haben. Und Frau Schwarz, wir kennen uns eigentlich von einem Adventsessen im evangelischen Jugendtreff letztes Jahr, aber Ihre Mutter war auch lange Zeit im Geschichtskreis und jetzt sind Sie da aktiv.
Ich bin die Vertretung geworden.
Sehr gut, die Nachfolgerin.
Die Nachfolgerin,
Sehr schön. Aber also das heißt, Herr Knocke und Frau Schwarz, Sie kennen sich und Herrn Seifert sehen Sie jetzt auch hier in dem Kontext zum ersten Mal.
Ja.
Ja, und heute soll es ein bisschen gehen darum, diese Erinnerungen aus der Zeit Ende der 60er Jahre, den Anfangsjahren des Freizeitheims nochmal gemeinsam zu besprechen, ein bisschen aus dem Nähkästchen, woran können Sie sich noch erinnern, was war spannend, was haben Sie hier erlebt, was verbinden Sie so im Rückblick mit dieser Zeit und mit unserem Haus? Ja, da starten wir doch einfach mal. Wie haben Sie das Freizeitheim denn damals genutzt?
Ich war als erstes als Bibliotheksbenutzer hier. Das Freizeitheim steht in meiner Nähe. Ich wohne immer noch an der gleichen Stelle, wo ich früher auch schon wohnte, einmal quer durch den Fahrenwalder Park. Und das Freizeitheim war für mich ein verlockendes Angebot zum Lesen in einer schönen neuen Bibliothek. Die Oststadtbibliothek, die ich vorher benutzt hatte, die war schon ein bisschen abgegriffen so räumlich, und weil sie älter war. Und ich habe hier sehr gerne gelesen von Anfang an. Aber auch nur ein paar Jahre. Und das ist eigentlich das Typische bei mir. Ich habe zwischendurch Jahre das Freizeitheim nur von außen gesehen und dann wieder auf eine andere Weise benutzt.
Mhm. Wie ist es bei Ihnen, Frau Schwarz?
Ja, also ich bin 1961 geboren. Ich war also Ende der 60er Jahre bin ich hier eher ein- und ausgegangen, sehr viel. Ich bin hier auch in der Nähe groß geworden und bin zu Kinderfaschingsfeiern gegangen mit meinen ganzen Freunden. Wir haben auch die Bibliothek genutzt hier, Puppentheater, also Töpfern war auch was ganz Besonderes, Töpferkurse gab es hier. Und meine Mutter ist hier, das hatte ich vorhin schon mal berichtet, jahrelang zum Blutspenden gegangen. Da haben wir sie immer besucht, weil es immer ein kleines Frühstück da gab. Als Dankeschön für die Blutspende in einem großen Saal und da waren dann alle aufgebahrt.
Das ist auch immer noch so, dass hier auf der Blutspende ist und man kriegt auch eine Kleinigkeit zu essen.
Gut.
Wie, Herr Seifert?
Ich bin 1948 geboren und 1965 nach Hannover gezogen. Ich komme vom Land. Und ich habe hier eine Lehre angefangen als Betonbauer, weil ich einen späteren Berufswunsch hatte, den ich mir so erfüllen konnte. Und habe dann aber sehr früh im Sommer einen Unfall gehabt und war also längere Zeit krank. Hatte aber Freunde in der Berufsschule gewonnen, die aus Fahrenwald kamen und die sagten, lass uns doch mal in Fahrenwald treffen. Das war also Mitte, Ende der 1965. Und so habe ich das Freizeitheim kennengelernt, wohnte in Laatzen draußen. Musste also immer eine weite Fahrt auf mich nehmen. Habe dann irgendwann auch gelernt, dass man mit dem Fahrrad fahren kann. Die Hildesheimer Straße immer nur geradeaus. Und bin so hierher gekommen und habe die Freunde getroffen, habe die Möglichkeiten genutzt, die es hier gab und gibt auch immer noch. Und habe festgestellt, die haben hier ja Übungsräume im Keller. Das merkst du dir mal, weil ich auch ein bisschen Musik gemacht habe. So waren meine ersten Kontakte hierher und ich bin also ein-, zweimal die Woche aus Laatzen angereist hierher.
Also Bibliothek, Kinderfasching und Musikübungsräume, das ist ja schon mal eine schöne Bandbreite hier versammelt. Können Sie sich an bestimmte Veranstaltungen erinnern hier im Haus?
Ich habe eine Erinnerung an eine Faschingsveranstaltung.
Ah, Frau Schwarz, aufpassen.
Und da waren ein Freund, mit dem ich mich auch hier immer getroffen habe, und ich, wir hatten unsere Rollkragenpullover angezogen und es gab also da so einen Spruch, Krawattenmuffel, nein danke. Und wir haben geschrieben, weil wir Rollkragenpullover und Krawatten hatten, wir sind keine Krawattenmuffel. Das war unser Beitrag zum Fasching.
Ja, das können jetzt die Zuhörenden leider nicht sehen. Nee. Herr Seifert hat ein Foto mitgebracht, wo er und der Freund drauf sind.
Ja, und wir haben beide Rollkragenpullover und mehrere Krawatten um. Ja, das fand ich ganz schön, weil da, wo ich herkam, kleines Dorf, da gab es sowas gar nicht. Auch kein Freizeitheim oder so, Freizeitzentrum. Es gab Vereine, aber sonst nichts.
Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, ja, was sozusagen das Besondere auch war an diesen Freizeitheimen. Die gab es ja nur nicht in dem Dorf vorher noch nicht, wo sie herkamen, sondern auch in Hannover war das ja eine relativ neue Idee.
Ja.
Herr Knockel.
Ja, ich habe sehr lebhafte Erinnerungen. Die habe ich heute auch gerade noch mal mit meinem Bruder ausgetauscht. Wir haben gemeinsam, mein jüngerer Bruder und ich, hier also mindestens einmal einen Email-Kurs belegt. Und das war bei dem Werklehrer, von dem ich jetzt durch das alte Programm weiß, Programmheft, dass er hier der festangestellte Werklehrer war, Herr Kreuzmann. Und das war also eine wirklich gute Erfahrung. Wir haben also so viel gelernt im Umgang mit Werkzeug und vor allen Dingen mit gefährlichen Stoffen. Also mein Bruder sagte, er wundert sich, dass aus unseren Jahrgängen überhaupt noch Leute am Leben sind. Wir haben mit Schwefelsäure gearbeitet, wir haben mit einem Brennofen gearbeitet, wir haben mit sehr scharfen Blechscheren gearbeitet und das ging alles ohne Unfall. Also Herr Kreuzmann muss ein guter Aufpasser auf uns und ein guter Lehrer gewesen sein.
Da waren Sie Kinder zu dem
Da waren Zeitpunkt? Wir Kinder. Ich schätze mal, dass ich vielleicht 13 und mein Bruder 10 war oder vielleicht war ich auch schon 14 oder so. Mhm. Ja. Ich habe beim Lesen in dem alten Programmheft gesehen, was für eine Vielfalt von gerade von Werk und Kunsthandwerk angeboten es gegeben hat. Ich glaube, diese ganze Sparte ist nicht mehr da, aber dafür eine ganze Menge anderer Sachen. Ja,
ja, das stimmt. Also es gab ja diese festangestellten Werklehrer, Männer meistens, die genau dafür zuständig waren.
Ja, nicht nur. Also Herr Kreuzmann war natürlich Werklehrer und es gab aber Nähkurse und da war die Lehrerin Lilofee Kreuzmann. Ich vermute mal seine Frau.
Ob es da eine Verbindung gibt?
Ja, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Mhm. Ja, also wir haben da eine Menge schöne Sachen produziert und das Ganze war relativ billig. Also der ganze Kurs kostete 2 Mark.
Das wissen Sie noch?
Nein,
das stand in dem Programm.
Weiß ich alles aus dem Programm.
Ja. Also was man jetzt auch nicht sieht im Podcast, ist, dass wir hier einen Stapel alter Programme aus den Jahren 1965 bis 1975 ungefähr auf dem Tisch liegen haben, um ein bisschen die Erinnerung anzuregen.
Ja, also meine Erinnerung war zum einen der Kinderfasching. Das war eine andere Faschingsfeier als es ihre war.
Als der mit den Krawatten, ja?
Die mit den Krawatten, das schien schon etwas ältere zu sein. Also wir waren im Kinderfasching und ich erinnere mich wirklich, das Haus war brechend voll mit schreienden Kindern, die hier durch die Gänge gelaufen sind und verkleidet waren. Und es war hitzige Stimmung und Tanz, Musik. Und also es war wunderbar, wirklich. Erstaunlicherweise, und auch meine Schwester, ich habe eine Schwester, die 3 Jahre jünger ist, die natürlich da auch daran teilgenommen hat, wir können uns nicht daran erinnern, dass irgendwie viele Eltern dabei gewesen sind. Also die Kinder kamen hier schon, also auch wir sind auch mit 7, 8 Jahren natürlich alleine zum Fasching gegangen und haben hier tolle Zeiten erlebt. Ja, und ansonsten eben auch zum Töpfern. Ich hatte ja vorhin schon berichtet, dass ich habe eher mal so einen Töpferkurs gemacht und ich weiß noch heute, wie es in dem Raum gerochen hat und wie sich das angefühlt hat. Ich habe nie wieder einen Töpferkurs gemacht
danach. Oh, Frau Schwarz, das können Sie aber gerne machen. Das ist einer der Dauerbrenner. Ah. Wirklich ein Angebot, die es von den Anfangsjahren bis heute immer noch gibt. Töpfern.
Oh. Man sollte darüber nachdenken.
Ja, im Gegensatz zu Ihrer Kinderkarnevalsfeier war meine Karnevalsfeier, an die ich mich erinnere, eine für große Kinder. Ich war so 18, 19 und das fand abends statt und es waren Bands unterwegs und es wurde also heftig durch die Räume gestreift und wir haben viel Spaß miteinander gehabt.
Wurde das Haus denn in Ihrer Erinnerung viel von Kindern und Jugendlichen genutzt?
Ja.
Ja, ich finde auch.
Aber auch von älteren Menschen, die einfach die Räumlichkeiten, die offen waren, genutzt haben zum Kartenspielen, auch wenn sie nicht in irgendeinem Kurs oder in einer Gemeinschaft waren. Sie sind einfach hierher gekommen und haben sich einen Kaffee geholt oder was weiß ich was und haben dann am Tisch gesessen und Karten gespielt.
Im Erfrischungsraum.
Im Erfrischungsraum.
Ja, der war auch gut besucht immer. Also ja. Da hatte man Probleme, also wir Kinder oder Jugendliche nachher auch waren nicht mehr so gerne gesehen da. Vielleicht haben wir uns auch nicht so gut benommen. Jedenfalls, man müsste oft das Lokal wieder verlassen.
Das war sowieso beschränkt auf eine bestimmte Zeit. Man konnte also nicht ewig da drin bleiben. Es war ganz klar, dass man nur, was weiß ich, 60 Minuten oder ich weiß das nicht mehr. Das war schon zu lange her. Vielleicht waren es auch 95, ich weiß es nicht mehr.
Das steht auch in dem Programmheft, dass es für kurze Erholungspausen gedacht ist.
Ja.
Also es ist überhaupt interessant, dieses Heft durchzulesen, wie sorgfältig das konzipiert worden ist. Mhm. Und man merkt also die ganzen Überlegungen, die zu diesem Freizeitheim geführt haben. Also ich bin sehr schüchtern gewesen als Kind und auch als Jugendlicher und habe an all diesen Veranstaltungen mit vielen Leuten gar nicht teilgenommen. Aber ich habe heute erzählt bekommen von einem Freund, der zu so einer Jugendparty gegangen ist. Das muss dann auch wahrscheinlich so Ende der 60er, Anfang der 70er, höchstens Anfang der 70er gewesen sein. Und der erzählte, er hätte da getanzt und dann wäre er mal rausgegangen in den Waschraum, um mal einen Schluck Wasser zu trinken. Und dann wäre der Hausmeister und ein Jugendleiter hinter ihm hergekommen und hätten ihn eine gescheuert. Und er weiß bis heute nicht, warum.
Ja. Oh, okay.
Also möglicherweise hat er die Strafe für einen anderen bekommen. Das war so eine der Theorien, die wir dazu gebildet haben. Was mir auch aufgefallen ist, was ich aber wahrscheinlich aus Altersgründen gar nicht mehr wahrgenommen habe, das war die vielen Kasper-Theater-Aufführungen, die es anscheinend gegeben hat für kleine Kinder.
Das sagte Frau Schwarz ja eben auch.
Ja.
Ne?
Ja. Wissen Sie vielleicht noch, welche Bühne das war?
Nein, also da kann ich mich nicht mehr entsinnen. Ich weiß, es war Kasper-Theater-Aufführung, aber wo und welche, das weiß ich nicht mehr. Ja. Aber es war immer aufregend. Es war immer was Besonderes, ins Freizeitheim zu gehen. Und ich habe in einem Hof gewohnt, wo wir viele Kinder waren und wir sind alle hier hingegangen.
Also auch gemeinschaftlich.
Ja, und es gab da auch keine Ausnahmen. Früher sind wir alle irgendwie auf einen Spielplatz gegangen. Ich komme aus der Rosenbergstraße, Wedelstraße, da gab es den Rosenberg-Spielplatz, heute gibt es das gar nicht mehr, der ist nur noch so eine Hundewiese, aber damals war es ein richtiger Spielplatz, da traf man sich denn, aber das Freizeitheim hat alles abgelöst, das war sehr schön.
Ja, also es gab außer diesen Partys zum Karneval und so auch immer Veranstaltungen mit Musik. Es war immer wieder so, dass Bands aus dem hannoverschen Bereich auftraten. Ich weiß die Namen jetzt nicht mehr, aber ich bin mir sicher, dass einige von denen auch später noch aktiv waren, als ich dann schon nicht mehr jung war. Ich selbst habe früher in meiner Jugend auch unbedingt Musik machen müssen, wie wahrscheinlich alle in meinem Alter zu der Zeit auch. Es gab die Beatles und die Stones und man musste Musik machen, wie die es ja auch gemacht haben. Die sind ja auch einfach so losgegangen und haben es geschafft. Und deswegen musste man sich auch jede Band, die auftrat, ansehen. Unbedingt. Möglichst dicht dran. Am besten vorm Lautsprecher.
Die Probenräume sind wahrscheinlich hier was Besonderes gewesen und sehr, sehr anziehend für junge Laienmusiker. Nicht? Und es hat mir ein Bekannter, der mal eine Ausstellung organisiert hat, wo es auch um Jugendkultur ging, der hat mir das mal erzählt.
Das war in jedem Fall was Neues, was ja. aber auch so auf die ja. Dauer sich natürlich nicht zwingend mit anderen Veranstaltungen gut vertragen hat. Aber dafür gibt es ja jetzt eben das Musikzentrum und ja. Probenräume, die das Musikzentrum zur Verfügung ja. stellt, wo man da besser schallisoliert und wenn es in den alten Bunkergebäuden ist, ja, ja. da Bands ja. nebeneinander Proben haben kann.
Wobei, die waren schon ganz gut unten, die Probenräume. Ich habe dann in Hannover auch eine Band irgendwie gefunden und wir haben da unten geprobt und ich habe ein lautes Instrument in der Zeit gespielt, Bass. Das war schon so, dass die Schall... Übertragung in andere Bereiche sehr gering war. Es war wirklich gut. Und es gab dann später noch im Freizeitheim Ricklingen auch Probenräume im Keller. Aber diese hier waren eigentlich diejenigen, die wir bevorzugt haben. Und es war preiswert. Man musste nur immer rechtzeitig raus. Wenn man so dabei ist, Musik zu machen, ist das ja manchmal ein bisschen zu früh.
Das stimmt, ja. Sie hatten eben gesagt, erst war es der Spielplatz, dann wurde es das Freizeitheim.
Ja.
Vielleicht mal so in die Runde gefragt, was war denn neu an diesem Konzept Freizeitheim? Was war das Ungewöhnliche? Warum war das interessant für Sie als Kinder hierher zu kommen?
Ich habe es ja nur, habe ja nur wenige einzelne Sachen benutzt, wahrgenommen. Aber das ganze Freizeitheim an und für sich war was ganz Neues und anderes. Es war ja die einzige Einrichtung dieser Art, die nicht irgendwie eine schon bekannte Zweckbestimmung hatte. Also eben kein Supermarkt, kein Kaufmannsladen, keine Schule, kein Ordnungsamt, keine Kirche. Etwas völlig Neues. Ne? Und das habe ich auch so einfach als Ganzheit wahrgenommen. So kann ich das heute sagen. Also als Kind hatte ich dafür solche Worte natürlich nicht. Ja, und Freizeit, der Begriff ist einfach einleuchtend. Und auch wenn das Wort mit seinen drei Eis eigentlich nicht so besonders schön ist.
Wie geht es den anderen?
Also ich kam ja vom Land, kleiner Ort in der Südheide. Und es gab einen Sportverein mit mehreren Sparten. Es gab einen Tennisverein und es gab einen Hundeverein, Polizeihundeverein. Und ansonsten war da nicht viel. Die Kirchen gab es natürlich noch, eine evangelische und eine katholische. Und ansonsten war da nichts und ich fand das toll. Ich fand das auch im Sinne des Umschwungs, der ja auch gerade so stattgefunden hat, Studentendemonstrationen und wir hatten die Vorstellung, dass sich was verändert in diesem unserem Land und in unserer Welt. Und dann passte das sehr gut dazu. Es war vielleicht ein bisschen zu schnieke, das Freizeitheim, aber es war schon von der Idee her gut. Finde ich auch jetzt noch.
Inwiefern passte das zu diesen studentischen Revolten?
Naja, man hat ja versucht, nicht mehr so kleingeistig zu sein, sondern man hat ja versucht, auch einen Umschwung zu finden in Sachen Politik, Wirtschaft, miteinander leben. Das ist ja eigentlich was besonders Wichtiges dabei, auch wenn es gar nicht unbedingt als Überschrift drüber steht. Und das war hier schon eine Vorstellung, die sich entwickelt hatte. Dazu kam, dass auch Kunstdinge sich entwickelten und Architekturdinge auch anders wurden. Nicht nur hier im Freizeitheim, sondern auch Flughafen Hannover. Es gab Veränderungen und das fanden wir schon alle ganz interessant. Ja, ich erinnere mich an eine Szene in der Berufsschule, da sagte ein Lehrer zu uns, was ist denn nur mit diesen Studenten? Ist das richtig, dass sie da so einen Krach machen? Und da sagte einer von denen, der las die Bildzeitung, saß und sagte, ja, man darf keine Bildzeitung mehr lesen, da wird das auch alles besser. Ja, das zu Ihrer Frage, was denn nun da so an Umschwung war. Freier sein, größere Zusammenhänge miteinander haben, freundlicher miteinander sein, nicht mehr so kleinkariert, großkariert.
Und zu dieser Vision oder zu dem Ideal passte dann so ein Ort wie das Freizeitheim damals?
Eigentlich nicht, aber weil ich gerade da reingewachsen bin in diese Vision der Leute, war das für mich schon ganz gut, ja.
Das ist interessant, weil diese Perspektive, die habe ich gar nicht gehabt. Und als das dann für mich akut wurde, so sagen wir am Ende der Schulzeit oder so und am Anfang des Studiums, das war dann auch die Phase, in der ich jahrelang ins Freizeitheim eigentlich nicht gegangen bin. Vielleicht nochmal in die Stadtbücherei oder sowas im Haus. Aber ich weiß noch, dass mich das Freizeitheim immer als einen Ort anderer Architektur als der Standardarchitektur angesprochen hat. Einmal, ja, sagen wir, die Eleganz dieses Entrees, und das war damals deutlich schicker und eleganter als heute.
Ja.
Und das, Das ist nicht schlimm, aber es war eben, für damals war es besonders auffällig. Man ging rein und man war im Grunde wie in einem Theaterfoyer mit einem langen Garderobentresen, der wahrscheinlich auch nur bei großen Veranstaltungen besetzt war. Und ich weiß noch, am Anfang meines Architekturstudiums oder in den Jahren kurz danach, da bin ich ein paar Mal in diesen Erfrischungsraum gegangen und habe ihn einfach als sozusagen als anderen Ort, um irgendwas in Ruhe zu lesen oder so, benutzt. Zu der Zeit konnte man auch länger dort sitzen und musste nicht nach einer Stunde oder einer halben Stunde raus. Das war ja in den Jahren, in den 10 Jahren vor der Schließung des Hauses, so etwa.
Also ich habe es so empfunden, ich bin ja noch jung gewesen, als das mit dem Freizeit, oder als ich Nutzerin des Freizeitheims wurde. Und ich bin groß geworden mit einer alleinerziehenden Mutter, meine Schwester und ich. Und meine Mutter hat eben immer gearbeitet und konnte uns vieles nicht bieten. Kindertheater, wie gesagt, große Faschingsfeiern oder auch Lesen, Büchereien oder Literatur irgendwie näher bringen. Und das habe ich hier wirklich gelernt im Freizeitheim. Das muss ich wirklich sagen. Also ich habe in der Bibliothek drüben habe ich das Lesen gelernt. Auch und gerne gelesen, und das war für mich auch für die Schule ganz wichtig nachher. Das aber war das was passt, ganz Besonderes.
Ja. Das passt ja vielleicht auch ein bisschen zu dem, zu der Verbindung, die Sie eben zu den studentischen Visionen in den 60er Jahren
gezogen
haben. Ja. Das wäre mir sonst nicht geboten worden. Also das hätten wir sonst so nicht erleben können.
Mhm. Ja.
Sie haben gerade von dem Eingangsbereich oder dieser imposanten Architektur für damalige Verhältnisse gesprochen. Wie haben Sie alle die Atmosphäre hier in dem Haus, in dem Gebäude wahrgenommen?
Da ich ja nicht zu den Veranstaltungen mit vielen Leuten gegangen bin, habe ich es eigentlich immer eher als ein bisschen kühl empfunden. Und das Ganze war so ganz grob so in Schwarz-Weiß-Grautönen gestimmt. So der öffentliche Bereich, in den man reinkam, und ich glaube, es war farbiger durch das Gestühl im großen Saal und vielleicht auch im Erfrischungsraum.
Und durch die Menschen.
Und durch die Menschen natürlich, genau. Ja,
kommt in der Schwarz-Weiß-Broschüre leider nicht so gut raus.
Nein, aber also ich erinnere mich, dass ich mal eine Ausstellung besucht habe. Die Ausstellungen waren zumindest teilweise an so gefaltet aufgestellten Stellwänden im Foyer. Und das fand ich eine angenehme Belebung des Hauses gegenüber der etwas feierlichen Leere, die das Foyer sonst so hatte.
Aber diese feierliche Leere, schönes Wort, die gibt es auch in den anderen Freizeitheimen. In Linden ist das eigentlich auch so. Ja. Das ist ein bisschen enger dort, aber im Prinzip ist es ja auch so. Und in Ricklingen ist es auch so.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Konzept hier bei der Stadt Hannover oder bei den Verantwortlichen der Stadt Hannover, dass das dazu gekommen ist. Denn man gibt ja auch, glaube ich, als Bauherr an, dass man ein großes Foyer mit 126 Quadratmetern haben will oder so, keine Ahnung. Aber irgendwie muss das ja am Konzept mitliegen. Auch diese Tresen mit den Garderoben dahinter und so, das sind ja alles Dinge, die theatermäßig sind und nicht Freizeitheim. Da gibt es also vielleicht auch unterschiedliche Vorstellungen, was passiert mit dem Freizeitheim. Passiert da ein Zusammenfinden vieler Leute, die Freizeit miteinander verbringen, oder werden die Kurse, die es im Angebot gibt, unbedingt genutzt? Das ist ja schon auch interessant, was denn da für Einflüsse reinkommen, auch von der Leitung her der jeweiligen Heime ist das ja unterschiedlich, nehme ich an. Ich erinnere mich, dass das in Linden ganz anders war als hier.
Weil der Stadtteil natürlich auch ein anderer ist, ne? Und das ist ja auch ein Ort für den jeweiligen Stadtteil.
Ja.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass tatsächlich zwischen der Planung, wenn das mehr oder weniger ja auch noch neu ist, dieses ganze Konzept, man ja auch ein bisschen sich im Spekulativen bewegt, wofür das Haus dann tatsächlich später genutzt wird.
Ja, stimmt.
Also wenn ich im Rückblick anhand dieses alten Programmhefts spreche, dann gab es eindeutig mehrere Stränge von Inhalt, die angeboten werden sollten. Wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, dass hier auch Theateraufführungen waren und dass es Kinoaufführungen
gab. Kasperle haben wir schon gehört.
Ja, gut. Aber es gab auch ganz normales Theater und es gab regelmäßige Kinovorführungen.
Auch mit anspruchsvollen Filmen
auch. Ja, als ich das gelesen habe, da war ich noch klein, ich war auch kein Kinogänger, aber jetzt im Rückblick und im Vergleich muss ich sagen, das ist eigentlich der Vorläufer des kommunalen Kinos.
Ja.
Und das Kommunalkino in Hannover, das war ja auch zuerst in den Freizeitheimen. Hier in Fahrenwald war eine Station, ich weiß nicht, ob es in Linden auch war, aber im Freizeitheim Listerturm war es auch eine Zeit lang. Also es gab 3 Spielstätten, bevor es die eigene im Künstlerhaus bekommen hatte. Ja, und dann so Allgemeinbildung und politische Bildung, das scheint auch eine Rolle gespielt zu haben. Und das kann man an den Kursangeboten oder an den clubartigen Angeboten oder so sehen.
Ja, aus den verschiedenen Strängen lässt sich ja auch so über den im Laufe der Jahre sehen, dass einiges ja dann auch so groß geworden ist, dass es sich verselbstständigt hat. Das ist dann vielleicht das kommunale Kino, das ist aber auch dieser musikalische Zweig mit dem Musikzentrum. Das ist vielleicht auch die Erinnerungskultur der Stadt Hannover, wo auch viel in den Stadtteilen zunächst ja recherchiert und erarbeitet wurde, Aufarbeitung der NS-Geschichte zum Beispiel.
Ja.
Also das heißt, vieles hat auch hier so seinen Anfang gefunden und ist dann was Größeres draus gewachsen.
Also ein Teil des Programms, da könnte man auch oben drüber schreiben, Volkshochschule oder Kulturhaus. Dass es nun Freizeitheim geworden ist, das ist ein etwas allgemeinerer Begriff.
Ja, haben Sie das damals auch so wahrgenommen? Ich sage ja manchmal ein bisschen, also liebevoll, gemischt Warenladen zu dem, was wir hier sind, weil wir sind sozusagen, wir haben kein ganz klar umrissenes Profil, sondern wir sind von vielem etwas, was wir im Angebot haben, sehr breit, wohnortnah und für den Stadtteil, aber von allem etwas. Haben Sie das damals auch schon so wahrgenommen oder war das doch fokussierter?
Ich denke, wahrgenommen habe ich es. Und es war ja klar, es gab Angebote auch für alte Leute, ganz entschieden. Und Angebote für Leute, die tanzen wollen. Und so. Also es war aber für mich was völlig Selbstverständliches, ohne dass ich darüber als Kind nachgedacht habe, dass es verschiedene Sachen gab. Das war völlig einleuchtend. Im Freizeitheim gibt es für verschiedene Leute verschiedene Sachen.
Ja, für viele Leute eigentlich.
Ja, für viele Leute, ja.
Auch sehr unterschiedliche Stränge eben.
Ja.
Und diese politische Bildung, die man hier auch mitbekommen konnte, heute ja vermutlich auch, das fand ich schon ganz gut und wichtig, dass das damals war. Das finde ich toll und ich wünsche mir, dass das weiter so bleibt. Das finde ich ganz wichtig. Die politische Bildung muss auch hier stattfinden. Die muss aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger stattfinden, sondern mit der Übernahme der Personen, die die politischen Dinge einfach aufnehmen können, in sich aufnehmen können. Wenn sie denn nicht mit dem Zeigefinger gemacht wird.
Ja, auch einfach Menschen zusammenbringen zu bestimmten Themen, in Austausch bringen.
Ja. Das kann auch durch Ausstellungen in den Räumlichkeiten hier geschehen und das kann auch durch Veranstaltungen geschehen, die für viele Menschen interessant sein können, finde ich. Und dass es, obwohl ich es nicht wahrnehme, immer wieder auch Angebote gibt von irgendwelchen Gruppen, die essen oder treffen oder so machen, finde ich schon ganz gut. Ich habe es mal erlebt. Und dass man Kräuter suchen kann mit Hilfe einer Mitarbeiterin des Freizeitheims, das ist doch in Ordnung.
Wir können ja auch mal aus so einem Programmheft, wenn es jetzt schon so oft erwähnt wurde, einfach mal ein paar Sachen vorlesen, weil ich glaube, das ist eigentlich auch ganz witzig, da mal so einen Einblick zu bekommen, was es damals alles gab an Angeboten.
Also zuerst möchte ich mal sagen, was mir aufgefallen ist beim ersten Durchblättern schon, dass es sehr viele Mitarbeiter gab im Freizeitheim. Ich glaube, das ist heute anders, auch so Heimleiter, Werklehrer, Jugendpflege, Altenpflege, Büro und Heimwarte. Und der Heimwarte waren drei verschiedene Personen.
Ach, das kommt aber hin. Also dadurch, dass die Kollegen im Schichtdienst arbeiten, haben wir auch drei Heimwarte. Die heißen auch wirklich noch Heimwarte. Wird auch noch nach einem etwas geschickteren Begriff oder Berufsbezeichnung gesucht. Aber Jugendpfleger und Altenpfleger haben jetzt nicht mehr. Das ist ja was anderes. Ne?
Aber die heißen doch nur anders. Es gibt den kommunalen Seniorendienst oder wie es heißt. Das ist doch dann sowas Ähnliches. Und die Heimwarte, gut, die hießen übrigens in dem älteren Programm noch Hausmeister.
Ich habe hier gerade das Programm von 1967, 15. August bis 31. Dezember. Da sind Filme, die täglich nacheinander abliefen, wie die Glenn Miller Story oder meine Nächte mit Jacqueline, meine Tage mit Pierre, Schonzeit für Füchse, Plattdeutsche Bühne, alles Dinge, die direkt im Anschluss immer waren. Festlichtbilder, Vortrag, es gab jeden Tag etwas. Und dann kommt Teestunde für ältere Gäste. Und dann am selben Tag, zur gleichen Zeit, Puppenspiel für Kinder. Ich finde, es gibt also richtig viel. Und 5 Tage später Beat und Mode.
Beat und Mode?
Beat und Mode.
Mhm.
Und offenes Singen gab es auch. Einen frohen Nachmittag für ältere Gäste.
Ja. Erster Hannoverscher Vorlesewettbewerb für Großeltern.
Ja,
auch hier. Das ist auch ja, Kaffeestunde für ältere Gäste.
Das ist ja ganz
Gäste.
Aktuell.
Ja.
Leselernhilfe, Mentor gibt es heute.
verkehrskundlicher Lehrgang.
Französische Kulturfilme für Kinder von 7 bis 14 Jahren. Leicht verständlich steht in Klammern darunter. Ja. Da wohl viel los war.
Briefmarkentauschtag.
Und es gab einen Rommel-Club für Damen.
Gibt es heute noch.
Für Damen, separat?
Ich weiß nicht, ob er speziell für Damen ist, aber als ich da mal eine Bekannte besucht habe, da waren da nur Damen.
Es gibt auf jeden Fall ein paar Damen, die sich hier regelmäßig zum Rommel-Spielen treffen. Ja.
Was auch stark vertreten ist, das sind die Farblichtbilder-Vorträge, also üblicherweise Dia-Vortrag genannt. Das gab es nicht nur in den Freizeitheimen. Es gab auch eine jahrzehntelang laufende Serie der Hannoverschen Allgemeinen, die hieß Durch die schöne weite Welt. Ja. Und das war, ich glaube, mindestens einmal monatlich.
Aber das ist ja was heutzutage auch immer noch, wir haben das nicht so sehr im Programm, aber das läuft ja wie Bolle, diese Reisevorträge, Reisebildershows.
War anscheinend genau, ist hier auch Studienreise auch nach Polen.
Arbeitskreise hier, Herr Knocke, da kommen Sie, Emaille, Keramik, Batik, Holz, Elektronik und Nähen.
Ja, Radio basteln gab es anscheinend auch oder Elektronik, vielleicht beides jetzt sogar und da hat auch ein Freund von mir mitgemacht.
Und dann gab es auch das aktuelle Geschehen, Geschehen der Woche im Spiegel sozialwissenschaftlicher Theorien, donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr.
Das klingt anspruchsvoll.
Das klingt anspruchsvoll. Und das 1967, da war ja was los in unserem Land.
Ja.
Aufklärungskreis 1 für Kinder von 9 bis 12 und Aufklärungskreis 2 für Kinder von 12 bis 15.
In welchem Jahr sind wir da?
Das ist 1968.
Passt auch. Anfänger-Tanzkurs für Ehepaare, Fortschritt-Tanzkurs für Ehepaare, Go-Kart-Bau. Sexualfragen der Jugend. Liebe, Partnerschaft, voreheliche Bindung. In einem Abendseminar sollen aktuelle Fragen junger Menschen über 16 Jahre zur Sprache kommen.
Ja, es gab viele verschiedene Dinge, die uns geboten wurden.
Und hier ist Ihr Bandwettbewerb. Harmonika-Konzert, Chorkonzert, viel Musikalisches tatsächlich.
Ja. Ich sehe hier übrigens am 22.02. die Kinderfaschingsfeier mit Tanz, Rutsche, Kaffee für Muttis, Tauziehen, Malen, Ballwerfen, Trickfilme und Bonbons, Bonbons, Bonbons. Für 7- bis 12-Jährige. Ja. Für 2 D-Mark Eintritt.
Wo war denn eigentlich der Kinderfasching? War der in einem großen Saal?
Im ganzen Haus. Ach so. Das ganze Haus war belegt. Also man tobte hier von oben nach unten durch. Also es war in allen Räumen. Ja. Also meine Mutter hat sich sofort an die Rutsche erinnert. Und das ich lese es hier jetzt und das habe ich gar nicht geglaubt, weil ich erinnere mich nicht an die Rutsche. Aber meine Mutter wusste das. Die hat gesagt, da gab es eine Rutsche.
Das war dann so 1970 oder so?
71 war das, ja. Aber da war ich 10, das passt ja auch.
Bei uns ist das Freizeitheim eigentlich in der ganzen Familie immer weiter präsent gewesen. Also die Enkel meiner Tante, die sind hierher gegangen. Jedenfalls haben wir das rekonstruiert anhand von Programmen, die wir in ihrem Nachlass gefunden haben. Und meine Nichte als bis jetzt Jüngste, die ist hier bei Herrn Mardare in einen Kunstkurs gegangen vor 20 Jahren.
Mhm. Ja, bei mir war das nicht so. Ich bin 1969 weggezogen, um zu studieren nach Hildesheim. Und als ich wiederkam und im Büro Wilke angefangen habe, da bin ich nicht mehr ins Freizeitheim gegangen. Da hatte ich andere Dinge zu tun, die ich unbedingt tun musste.
Aber das ist ja vielleicht auch nochmal interessant. Sie haben nämlich dann später in dem Architekturbüro gearbeitet, das dieses Haus gebaut hat.
Ja, in dem Büro Wilke, der Heinz Wilke, eigentlich Heinrich Wilke, war ein bekannter Architekt, der sehr ehrgeizig war und der versucht hat, amerikanische Vorstellungen und ein bisschen Bauhausvorstellungen in Hannover und überall zu etablieren. Er hat also sowohl das Freizeitheim gebaut, als auch die Stadtsparkasse, als auch das Parkhaus in der Osterstraße, als auch den Flughafen Hannover. Und er hat einen Wettbewerb in Moskau für einen Flughafen nicht gewonnen, aber hat dann auf andere Art und Weise den Auftrag dafür bekommen. Und ich sehe schon, dass wir...
Da gab es dann den Wodka.
Und Ja, ich bin da gelandet in dem Büro. Ich bin aber relativ schnell wieder gegangen, weil ich in einem anderen Büro ein besseres Angebot hatte und mir da der Umgang miteinander besser gefiel. Aber es war schon ein Büro, das auch die neue Messe in Düsseldorf gebaut hat und das interessanterweise für ganz viele Kernkraftwerke Verwaltungsgebäude gebaut hat. Das war ein runder Bau, Rotunde genannt. Und das ging weg wie warme Semmeln. Und gebaut wurde es immer von einer Firma aus Langenhagen, die das bauen konnten. Die waren auch gut da drin. Die haben auch einen Flughafen gebaut.
Hm. Gut, zurück zum Freizeit.
Ja. Ja, das ist auch ein Wildgebau.
Ja, genau. Ich weiß ja nicht, inwieweit Sie die Stadtteilkultur über die Jahre verfolgt haben oder von jetzt aus nochmal zurückblicken. Was würden Sie denn so sagen, was ist ähnlich geblieben, was hat sich verändert, ob jetzt von der Atmosphäre her, von dem, was wir an Aufgaben haben für den Stadtteil, von den Angeboten her, von den Leuten, die es nutzen?
Also für mich ist es so, dass ich viele, viele Jahre nicht im Freizeitheim war. Das ist eben so, wenn man beruflich eingespannt ist, Familie und auch mal woanders gewohnt hat zwischendurch. Aber jetzt, wo ich mehr Zeit habe, die Kinder aus dem Haus sind, nutze ich auch viele Angebote wieder und gucke. Und also auch die Frühstücksgruppe zum Beispiel, das ist ja eigentlich nicht unbedingt ein Angebot des Freizeitheims, aber da werden trotzdem die Prospekte ausgetauscht und geguckt, was gibt es hier oder was wird angeboten. Und das kommt jetzt erst wieder im Alter bei mir eigentlich.
Sind ja nicht alles unsere Angebote, sondern es sind ja auch viele Angebote zum Beispiel vom kommunalen Seniorenservice oder Vereinen, genau. Aber eben die in diesem Haus hier stattfinden.
Ja, man kehrt wieder zurück, genommen nach vielen Jahren.
Ja, ich bin in die Bibliothek zurückgekehrt als Zeitungsleser, weil das Bücherangebot, das reizt mich jetzt nicht mehr, aber ich lese hier Tageszeitungen ein- oder zweimal in der Woche. Und was ich so wahrnehme, das Freizeitheim, ja, es wendet sich, glaube ich, heute mehr ganz aktuellen und auch akuten Vorgängen im Stadtteil zu. Aber im Einzelnen kann ich es eigentlich nicht verfolgen und nicht vergleichen. Aber ich denke, die Rolle ist überhaupt eine ganz andere, weil früher war das Freizeitheim eins von ganz wenigen Angeboten außerhalb des Alltags. Und das hat sich doch im Laufe der Jahrzehnte sehr stark verändert. Ich denke schon 20 Jahre nachdem es eröffnet wurde, ist es ganz anders geworden. Das Umfeld, in dem das Freizeitheim agiert.
Auch die Wohnverhältnisse der Menschen haben sich ja geändert, ne? Und die Bedarfe, wie man seine freie Zeit verbringt.
Ja. Naja, 1965 hatte nicht jeder einen Fernsehapparat. Heute haben die meisten Leute zwei. Also ich finde die Sachen, die ein Freizeitheim anbietet, richtig und gut. Und ich finde, ich wünsche mir, dass die Freizeitheime in der Lage sind, sich so weit zu öffnen, dass viele Menschen kommen. Und dabei ist für mich auch der integrative Faktor, den ich hier sehe und erlebe, ganz wichtig. Ich bin ja nicht viel hier. Ich finde es aber unheimlich wichtig, dass das, was hier geschieht, geschieht. Und wie gesagt, gern noch ein bisschen mehr, noch mehr Öffnung, sodass die Leute Lust haben, hier reinzukommen, dass die Leute nicht angelockt werden müssen, sondern dass sie kommen, dass sie hingehen und kommunizieren, in welcher Form auch immer.
Ist tatsächlich auch nicht immer so einfach, weil, wie Herr Knocke schon sagt, es gibt so ein breites Angebot in der Stadt und so viele Dinge, die immer überall parallel stattfinden, dass selbst wenn man Sachen hat, wo ich eigentlich davon ausgehe, es gibt Zielgruppen dafür, Leute, die das interessieren, dann muss man die aber auch noch damit erreichen, dass die wissen, es findet statt.
Ja. Das ist sicher früher leichter gewesen, wenn sich das einmal rumgesprochen hatte, dass es dieses Freizeitheim gibt, dann werden sich die Leute schon orientiert haben, was gibt es als Angebot.
Aber abgesehen von den eigenen Angeboten, was natürlich sehr gut funktioniert, und das ist ja auch eine wichtige Aufgabe von uns, dass diese Räume gemietet werden.
Ja.
Und wirklich ja auch zu günstigen Preisen, dass jeder, auch kleinere Verein, die keine eigenen Räumlichkeiten haben oder Initiative oder Selbsthilfegruppe, das auch anmieten kann.
Gab es das eigentlich auch schon früher?
Ja.
Dass man Räume mietete?
Das gab es schon 65.
Ja. Ah, ja.
Ich glaube, dass viele von den Veranstaltungen, die hier drin stehen, auch durchaus von anderen veranstaltet werden.
Ja, manche werden ja auch als Gäste gekennzeichnet, also keine eigenen Veranstaltungen des Freizeitheims.
Ja, also das gab es damals schon. Man konnte sagen, ich möchte gern dann und dann einen Raum haben, weil ich da Skat spielen will und nicht gestört werden will.
Ja. Wie zu Hause immer.
Ja. Oder weil ich nicht will, dass meine Mitspieler sich betrinken beim Skatspielen. Okay. Das durfte man ja nicht im Freizeitheim. Mhm. Da gab es dann gegenüber die Kneipe.
Haben Sie denn irgendeine Anekdote oder Geschichte, irgendein kleines Erlebnis, was Sie hier hatten im Haus, was Sie erzählen möchten, könnten?
Also da ist mir nichts mehr präsent, was so... Nee, keine Geschichten mehr auf Lager.
Wie hieß denn Ihre Band, Herr Seifert?
Ach, wissen Sie, ich hatte mehrere, deswegen weiß ich das nicht mehr. Ich weiß, wer da mitgespielt hat. Peter und Siegfried, aber ich weiß den Namen nicht mehr.
Mir erzählte gestern eine Frau, deren Bruder in dieser Zeit wahrscheinlich in einer Band mitspielte, die nannten sich The Psychos. Und was wahrscheinlich für die Mitte der 60er oder Ende der 60er Jahre irgendwie ein typischer Bandname war, den man sich so selbst erfunden hat.
Ich hatte noch eine andere Band in der Nähe von Celle und da weiß ich den Namen noch, aber das hilft ja nichts.
Nee. Nicht für Anekdoten über das Freizeitheim Fahrenwald.
Man sah manchmal auf der Bühne bei einem Konzert jemanden stehen, den man vorher getroffen hat im Musikladen, weil man sich unbedingt Verstärker oder Schlagzeuge oder Gitarren ansehen musste in den Musikläden, bei Emma oder so oder bei Oberpottkamp. Die sah man dann wieder und dann nickte man sich zu und dann war das so wie eine Erhebung auf die nächste Stufe, dass der von der Band einem dann, dass der einem zugenickt hat. Toll.
Gab es auch Begegnungen oder Veranstaltungen so über die Generationen hinweg? Oder waren das eher die Sachen für Senioren, wo nur die Senioren waren, das für Kinder, wo die Kinder waren und die Jugendlichen unter sich?
Ich glaube so. Aber man tolerierte sich. Das auf jeden Fall. Es war ein offenes Miteinander.
Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, aber ich denke, am meisten wird es Reibereien im Erfrischungsraum gegeben haben zwischen den Generationen.
Wenn jemand nach den 60 Minuten aufstehen musste.
Oder wenn die Jugend
oder wenn zu laut war. Einfach
Frau Schwarz, die dann rausgeschmissen wurde.
Wenn die Atmosphäre verbreiteten.
Aber ich habe die Stimmung nie als aggressiv empfunden oder unangenehm. Es war immer angenehm zu kommen und es war immer ein tolles Erlebnis irgendwie.
Ja, also, und angstfrei. Ne? Man konnte angstfrei hierher gehen.
Ja.
Nur die Hausmeister, die machten ab und zu mal den Zeigefinger nach oben und guckten böse und sagten auch mal ein unfreundliches Wort, aber die waren hinterher auch wieder freundlich.
Aber sicher auch manchmal berechtigt.
Ich habe mich gefragt, ob meine Erinnerung stimmt oder dass die Hausmeister oder Heimwarte in der Regel so einen blau-grauen Kittel trugen.
Ja.
Die Erinnerung ist nicht so ganz scharf, weil das war eigentlich eine Tracht, eine Berufstracht, die so verbreitet war, dass sie ganz normal war einfach. Nicht? So eine Art Kittel hatten auch die Frauen, die in dem Erfrischungsraum bedienten. Das waren, glaube ich, aber eher etwas freundlichere Farben. Vielleicht ein Mittelblau oder sowas.
Ja, ich glaube, das ist sicherlich auch typisch für die Zeit. Aber es erzählt ja auch was darüber, wie sich dieses Berufsbild auch verändert hat. Ne? Da war es eben anfangs eher der Hausmeister, der auch mal hier was anschließen und da was reparieren musste. Ja. Und heute ist es dann doch eher der eigentlich Service-Mitarbeiter, der jetzt die Vermietung macht, Verträge schreibt, Räume vorbereitet.
Also ich las ja jetzt zum ersten Mal, dass es eine Heimleiterin gab. Ende der 60er Jahre war es Frau Westphal. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sie jemals gesehen habe oder dass mir jemand gezeigt hat, das ist die Heimleiterin oder so. Erlebt habe ich immer nur, wenn ich hier im Freizeitheim war, die Hausmeister, Heimwarte und die Damen, die im Erfrischungsraum arbeiteten.
Ja.
Und diese Erfrischungsräume, die waren auch ganz ähnlich, zum Beispiel im Große-Riede-Bad, das war im Grunde auch eine ähnliche Atmosphäre dann, und im Historischen Museum, die ja auch einen Erfrischungsraum mit Bedienung hatten, ganz oben, mit wunderbarer Aussicht damals über die Kahlenberger Neustadt und freiem Ausgang auf einer Dachterrasse.
Mhm. Wenn wir jetzt auf unseren 60. Geburtstag schauen, der ansteht, gibt es etwas, was Sie dem Freizeitheim zum Geburtstag wünschen?
Ja, wer fängt an?
Ja, ich wünsche ihm, dass es mindestens ein so gutes Angebot wie jetzt und auch wie nach meiner Erinnerung in früheren Jahren gibt in Zukunft. Genauer kann ich es eigentlich nicht sagen. Es ändert sich ja mit der Zeit und wird immer wieder an neue Anforderungen angepasst.
Also ich würde dem Freizeitheim wünschen, dass es weiterhin die nächsten 60 Jahre genauso gut plant, durchhält wie bisher und eben auch viele interessierte und auch neugierige Besucher aller Altersgruppen weiterhin.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie ganz viele Menschen hier haben, die Sie nicht reinholen müssen, sondern die von sich aus kommen, weil das so interessant ist, hier zu sein. Viel Erfolg in der jetzigen Arbeit und auch die Hoffnung, dass das Programm so größer wird, ähnlich dem der 60er auch noch. Diese Angebote, die es damals gab, waren schon ganz schön gut. Und ich wünsche natürlich, dass es viele schöne Ausstellungen in den Räumlichkeiten hier gibt, auch viele gute Fotoausstellungen.
Wir haben gerade oben eine, haben Sie schon gesehen, zum Thema Moore, schöne Fotos.
Haben Sie in einer Fotogruppe mitgearbeitet?
Hier im Freizeit?
Nee, aber oder in Linden.
Ja.
Gibt es irgendwas, was wir jetzt noch gar nicht berührt haben an Themen oder Erinnerungen, wo Sie sagen, ja, ach, das fällt mir noch ein, das würde ich gerne noch erzählen?
Ich finde es schön, dass es hier nicht aggressiv ist, dass es offen ist. Das finde ich wirklich, ich habe es, glaube ich, schon mehrfach gesagt, ich finde es einfach gut, dass man da auch jetzt noch angstfrei herkommen kann. Wenn man jung ist, wenn man ganz jung ist, dann ist es ja schön, wenn man irgendwo hingehen kann und sich wohlfühlen kann, ohne Angst davor zu haben, angemacht zu werden oder sonst was. Das ist bei jungen Leuten ja manchmal ein bisschen schwieriger. Das finde ich gut, dass es das hier so gibt und dass es in allen Freizeitheimen so ist.
Es gab durchaus auch immer mal Zeiten, wo wir Schwierigkeiten oder in einzelnen Standorten in der Stadt, jetzt an der Stadt der Kultureinrichtungen, wo wir Schwierigkeiten hatten mit bestimmten Jugendgruppen.
Ja.
Vandalismus, Störungen von anderen Veranstaltungen, sowas.
Mir fiel in einem alten Programm auf eine spanische Gruppe. Und dann habe ich mich gefragt, war es eine Gruppe für spanische Gastarbeiter oder war es eine Gruppe, die Spanisch lernt? Aber ich vermute mal, es war nicht unter Sprachkursen eingeordnet. Das ist schon tatsächlich ein Treff für Menschen aus Spanien war.
Ja, aber das waren ja zu
1967,
der, genau, das ja. waren ja zu der ja. Zeit auch ja, die ja. sogenannten GastarbeiterInnen.
Ja.
Genau.
Ja, ja.
Und da gab es hier tatsächlich Gruppen und auch Sprachlerngruppen,
ja.
die in den Freizeitheimen sich getroffen haben. Haben wir auch Fotomaterial. Also
Sprachlernen dann für der deutschen Sprache.
Ja, für deutsche Sprache,
ja,
genau.
Für Deutsch, ja.
Das, was man dann als Deutsch für Ausländer bezeichnete.
Ja, ja, heute heißt Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache.
Ja. Ja.
Und wird hauptsächlich von der VHS natürlich übernommen, aber so Sprachcafés haben wir auch im Haus.
In den alten Programmen, da ist ein großer Anteil von VHS angeboten, die offenbar auch sehr froh darüber war, dass sie Außenstellen hatte, um näher an den Leuten zu sein.
Ja, was vielleicht auch mit dem Namen zusammenhängt, Hochschule, Volkshochschule.
Ja.
Das sind ja zwei Dinge, die schwer miteinander kombinierbar waren in der Zeit, Volk und Hochschule.
Ja, das stimmt. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, die Aktion Silberfisch. Das war eine Veranstaltung vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Und ich erinnere mich ganz schwach als Kind, dass so ein Silberfisch, also so ein ausgeschnittenes Pappmodell, dass das in unserer Bäckerei hing oder stand und dass das das Zeichen war, dass alte Leute sich da um Hilfe wenden können. Entweder, dass ihnen beim Einkaufen geholfen wird dort oder dass die für sie telefonieren können, wenn sie in Not sind oder so etwas. Aber Näheres weiß ich nicht.
Ah, okay, habe ich noch nie gehört.
Ja, das ist auch irgendwann vor Jahrzehnten schon wieder verschwunden und wahrscheinlich durch andere Formen ersetzt worden. Haben Sie da eine Erinnerung?
Nein, überhaupt gar nicht. Nein, deswegen, ich bin auch...
Also es gab etwas, das hängt vielleicht damit zusammen. Das hatte als Motto, denk an Opa Krause, sieh dich um und hilf. Das war wahrscheinlich sowas Ähnliches.
Kommt mir auch bekannt vor, aber, ja. aber weit weg.
Ja, also gehört zu den Sachen, auf die ich gestoßen bin durch Lesen des Programms des Alten. Wieder Begegnung mit Wörtern, die mir schon lange entfallen waren, wie Jekami, jeder kann mitmachen.
Ach.
Das war ein Veranstaltungsformat, was wohl schon aus den 30er Jahren wahrscheinlich schon stammte. Und es muss irgendwas mit buntem Abend und niederschwelliger Mitmachaktion zu tun haben.
Genau. Ich habe das hier eben gelesen und ich konnte mit Jekami aber überhaupt nichts anfangen.
Ja.
Das muss ja.
Ja.
Aber offenbar bekannt gewesen sein, wenn es Jekami-Abend.
Also für.
So, ja. Wenn das nicht weiter erklärt
Nein.
wird, heißt ja, dass alle was ja, damit anfangen wissen, konnten.
Ja, das habe ich als Kind auch nur gelernt von meinen Eltern oder der Generation, die das entweder spaßeshalber zu irgendetwas sagten oder tatsächlich so eine Veranstaltung meinten. Ich nehme an, so sind auch Leute abgebügelt worden, wenn sie sich überall einmischten oder so.
Ja gut, dann soweit, oder?
Ja, vielleicht könnte ich noch was anhängen. Frau Schwarz hatte ja schon mal angesprochen, dass hinter dem Freizeitheim noch eine Weile die Kaserne stand, die das Hauptunterkunftsgebäude von der Reitschule war. Die Militärreitschule, auf deren Standort steht ja das Freizeitheim. Und ich habe in einem Adressbuch immerhin von 1968 noch gefunden, dass dieses Gebäude anscheinend immer noch stand, von 32 Parteien genutzt wurde und davon waren 13 kleine Wirtschaftsbetriebe. Konnte man an den Bezeichnungen absehen, dass sie klein gewesen sind. Und darunter war auch die Ihnen gut bekannte Zuckerwarenfabrik von Gustav Dittmer.
Ach, das ist schön, dass Sie das gefunden haben.
Ja.
Bonbons,
ja.
Bonbons, Bonbons.
Ja. Genau, die Bonbonfabrik, ja. Ja, wo es besonders gerochen hat. Ja. Ging die Kellertreppe runter, durch die Räume, und zwar auch nur ein kleiner Raum.
Ja.
Und dann konnte man da für wenig Geld ein paar Bonbons kaufen.
Ja. Schön.
Gut, dann vielen Dank fürs Herkommen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Fürs Teilen der Erinnerungen.
Ja.
Und eine herzliche Einladung an Sie drei und alle, die das hören, am 20. September, ein Samstagnachmittag und Abend, feiern wir das Jubiläum. Und es wird tatsächlich auch eine kleine Zeitreise, wo wir auch in den Programmheften gestöbert haben und so ein paar Dinge, wie zum Beispiel das offene Singen und bestimmte Kreativangebote an dem Nachmittag auch wieder aufleben lassen.
Wollen Sie was nachstellen? Oder Reenactment oder sowas?
Bitte?
Wie nennt man das? Reenactment?
Reenactment, ja. Genau. Also man muss natürlich auch im 60er-Jahre-Kostüm kommen, ist klar.
Aha.
Also durchsuchen Sie nochmal Ihre Kleiderschränke.
Das würde.
Genau. Krawatten und Rollkragenpullover.
Ja, dann würde ich auch es reduzieren auf eine Krawatte. Der breite Schlips, den man zur Tanzstunde angezogen hat.
Ja.